Hallo und ein herzliches Moin Moin zur fünften Folge von Transponder Code 77, meinem eigenen Podcast. Vorab etwas Kurzes zu mir. Mein Name ist Ina und mich interessiert schon lange alles, was irgendwie mit Flugzeugen oder anderen Fluggeräten zu tun hat. Und genau so bin ich auf die Idee gekommen, einen eigenen Podcast zu starten. Ich werde in diesem Podcast erstmal alle zwei Wochen einen Flugunfall aus der ganzen Welt erzählen. Dazu recherchiere ich für euch im Internet, lese verschiedene Berichte, schaue mir Reportagen an und manchmal finde ich auch den richtigen und offiziellen Unfallbericht der jeweiligen Flugsicherheitsbehörde. Das Ganze trage ich dann für euch zusammen, damit ich es euch ganz genau erzählen kann. Und damit das Ganze ein bisschen interessanter wird und man auch die ein oder andere Diskussion führen kann, habe ich mir meine beste Freundin Nadja dazu geholt. Hallo Nadja!
Hallo!
Die Triggerwarnung zur jeweiligen Folge findet ihr in den Shownotes. Bitte beachtet diese und wer ein Problem mit Flugzeugabstürzen oder anderen Flugunfällen hat, sollte hier besser nicht weiterhören. Jetzt starten wir direkt in die Folge und im Anschluss könnt ihr uns gerne euer Feedback bei Instagram oder TikTok zukommen lassen. Dort findet ihr uns auch unter Transpondercode 77. So, Nadja, wir switchen zusammen in die USA. Genauer gesagt nach Kalifornien. Es ist Sonntag, der 26. Januar 2020. Morgens um 6.57 Uhr Ortszeit führt Aro Subbaiyan eine Risikoanalyse für den ersten Flug des Tages durch. Bei einer Risikoanalyse geht es um verschiedene Punkte, die den Flug betreffen, zum Beispiel auch um das Wetter. So ergab sich für den Flug ein geringes Risiko und es konnte losgehen. Früher als gedacht. Eigentlich war der Flug auf 9.45 Uhr geplant, jedoch kurzfristig auf 9 Uhr vorverlegt worden. Aber schauen wir uns vorher noch den einen oder anderen Punkt an. Ara Subbaiyan ist 50 Jahre alt und seit 9 Jahren bei Island Express, einem VIP-Charterunternehmen, beschäftigt, mittlerweile sogar als Chefpilot. Er begann mit Airbus-Hubschraubern der AS-350-Serie zu fliegen und absolvierte im Dezember 2014 ein Übergangstraining für Sikorsky-Hubschrauber der S-76-Serie. Insgesamt hatte er im Januar 2020 8.577 Flugstunden, 1.250 davon auf einem Sikorsky, allerdings nur mit Sichtflügen, also Flügen, bei denen er sich außerhalb des Cockpits an bestimmten Punkten orientierte, zum Beispiel Straßen, Stadien oder ähnlichen. Mit Flügen nach Instrumenten hatte er nur 75 Flugstunden, wobei er 68 davon nur in Simulatoren sammelte. Der Sikorsky S-76B, mit dem heute geflogen werden sollte, ist ein mittelgroßer Hubschrauber, also heute mal Hubschrauber und nicht Flugzeugabsturz, mit Platz für bis zu 8 Personen. Er hat am Haupt- und am Heckrotor jeweils 4 Rotorblätter und eine Gesamtlänge von 16 Metern und einen Rotordurchmesser von 13,41 Metern. Das Fahrwerk lässt sich komplett einziehen und insgesamt wurden von diesem Modell nur 101 Stück gebaut. Kommen wir jetzt aber zurück zum Unglückstag. Passagiere für diesen Tag waren John Altobelli, leitender Basketballtrainer des Orange Coast College mit seiner Frau und der gemeinsamen Tochter, zwei weitere Teamkameradinnen, eine Basketballtrainerin und Basketballlegende Kobe Bryant mit seiner 13-jährigen Tochter Gianna. Kobe Bryant, der 41-Jährige, war einer der größten Basketballspieler der Welt. Geboren wurde er im Jahr 1978 in Philadelphia. Er begann schon früh mit dem Basketballspielen, was auch daran liegen könnte, dass auch sein Vater sehr erfolgreich in diesem Sport war. Ab 1996 lebte er in Los Angeles, wo er begann, bei den LA Lakers zu spielen, und dies tat er bis ins Jahr 2016. In den Jahren 99 bis 2013 wurde er ohne Unterbrechung jährlich in das All-Star-Team der NBA gewählt. Er ist mit seinen gesammelten Punkten seiner gesamten Karriere auf Platz 4 der erfolgreichsten NBA-Scorer. 2008 bei den Olympischen Spielen in Peking und 2012 in London gewann er gemeinsam mit der US-amerikanischen Nationalmannschaft Gold. Des Weiteren schrieb er das Drehbuch für den kurzen Animationsfilm Dear Basketball. Dafür gewann er 2018 in der Kategorie Bester Animationskurzfilm einen Oscar. Damit ist Kobe Bryant der einzige Mensch auf der Welt, der eine olympische Medaille und einen Oscar erhalten hat. Im April 2020, also knapp 3 Monate nach seinem Tod, wurde er posthum in die Naismith Memorial Basketball Hall of Fame aufgenommen. Zurück zum 26. Januar 2020. Sie alle wollten gemeinsam zu einem Basketballspiel, bei dem Joanna und ihre Teamkameradinnen auf dem Platz stehen sollten, in der Nähe von Camarillo. Es ist 9.07 Uhr, als der Sikorsky-Hubschrauber mit dem Kennzeichen November 72 Echo X-Ray vom John Wayne Airport im Bezirk Orange County in der Nähe von L.A. abhebt. Geplant ist dieser Flug von Subayan als Sichtflug und er hat den Plan, sich zuerst an der Interstate 5 nach Nordosten und später an der Interstate 101 nach Westen zu orientieren. Dabei wird er 2 Lufträume durchfliegen, einmal den von Burbank und danach den von Van Nuys. Für Subayan ist das Ganze ein Routineflug. Er fliegt die prominenten Gäste häufiger. Und genau die gleiche Strecke ist er das letzte Mal einen Tag zuvor geflogen. Gegen 9.20 Uhr meldet Subayan sich bei dem Tower, der für den Luftraum in und um Burbank zuständig ist, und bittet diesen um Erlaubnis, mit Sichtflugregeln Richtung Interstate 101 durchfliegen zu dürfen. Der Lotse bittet darum, dass er noch kurz warten solle, da sich im Moment recht viele Flugzeuge dort befanden. Der Sikorsky kreist also nun vor Burbank. Um 9.27 Uhr gibt der Lotse ihm Bescheid, dass die nächsten Flugzeuge nach Süden starten würden und er deshalb ohne Probleme nach Norden Richtung 101 weiterfliegen könne. Um 9.35 Uhr ist er im zweiten Luftraum, also dem vom Van Nuys, angekommen und meldet sich beim Southern California Radar Approach. Zu diesem Zeitpunkt befindet er sich circa auf einer Höhe von 570 Fuß. Sind so ungefähr 180 Meter. Der Lotse sieht das und fragt nochmal, ob Subayan tatsächlich so niedrig bleiben möchte. Dieser bestätigt das, weil die Wolken an diesem Tag schon bei knapp 1000 Fuß begannen und er darunter bleiben musste. Dies ist auch gar kein Problem, jedoch würde er ihn so nicht lange auf seinem Radar sehen können, weil die Landschaft dafür einfach viel zu hügelig ist. Kurze Zeit später verschlechtert sich das Wetter allerdings noch weiter. Und so bittet Subayan den Lotsen, doch über die Wolken steigen zu dürfen. Das kann dieser ihm nur zugestehen, wenn er genau weiß, wo er ist, und während Subayan beginnt zu steigen, bittet der Lotse ihn darum, sich zu identifizieren. Der Ident-Knopf vom Piloten kann gedrückt werden und dann taucht auf dem Radar des Lotsens eine blinkende Kennung des Hubschraubers auf. So erkennt der Lotse ihn und fragt, was sein Plan wäre, wenn er denn gestiegen ist. Doch darauf bekommt er keine Antwort mehr. Das Einzige, was er auf seinem Radar erkennt, ist, dass der Sikorsky-Hubschrauber unheimlich schnell auf den Boden zusteuert. Der Hubschrauber mit dem Funkrufnamen November 72 Echo X-Ray ist mit 8 Personen und dem Piloten an Bord in den Bergen von Calabasas abgestürzt. Die Nachricht vom Absturz und vor allem vom Tod der Basketballlegende Kobe Bryant verbreitet sich rasend schnell. Tausende Menschen versammeln sich, um gemeinsam um ihren Helden zu trauern. Zeitgleich übernimmt die National Transportation Safety Board, kurz NTSB, die Ermittlung. Der Absturz ereignet sich in den Hügeln von Calabasas, ungefähr 40 Kilometer vor dem eigentlichen Ziel, dem Camarillo Airport. Mittlerweile wird immer neuere und modernere Technik zur Untersuchung von Abstürzen eingesetzt. Bei diesem kommt zum Beispiel eine Drohne zum Einsatz, und diese Aufnahmen zeigen, dass das Ganze mit extrem hoher Geschwindigkeit geschehen sein muss. Das erkennen die Ermittler an der Verteilung der Trümmerteile. Sie beginnen damit, Steuerflächen, Triebwerke, Rotoren und Fluginstrumente zu untersuchen, finden aber keine Anzeichen für etwaige Störungen und so kommen die NTSB-Ermittler zu dem Schluss, dass scheinbar alle mechanischen und elektronischen Komponenten funktioniert haben. Dadurch, dass der Hubschrauber weder einen Flugdatenschreiber noch einen Stimmrekorder an Bord hatte, versuchen sie nun, die Flugroute mithilfe des ADS-B zu rekonstruieren. ADS-B steht für Automatic Dependent Surveillance Broadcast oder auf Deutsch automatische bordabhängige Überwachung Rundfunk. Das bedeutet, dass die genaue Position eines Fluggeräts und Flugdaten wie Flugnummer, Typ, Zeitstempel, Geschwindigkeit und Höhe ungefähr einmal pro Sekunde an die Flugsicherung übermittelt werden. Das Ganze hat eine höhere Update-Rate als herkömmliche Radargeräte und erhöht somit die Qualität der Daten. Noch dazu kommt es meist dort zum Einsatz, wo es kein oder nur ein schlechtes flächendeckendes Radar gibt. Das ADS-B zeigt, dass die Flugroute zum Plan von Ara Saboyan passt, bis 9.45 Uhr. Da dreht die Maschine plötzlich nach links. Die Wetterverhältnisse waren an dem Tag zwar schlecht, aber trotzdem immer noch so, dass eine Sicht von 2 Kilometer gewährleistet war. Hatte der Pilot die Kontrolle verloren? War es, in Anführungsstrichen, so einfach? Die NTSB-Ermittler müssen sehen, was auch Saboyan gesehen hat. Und deshalb baten sie während einer Pressekonferenz die Bevölkerung darum, ihnen Fotos oder Videos zur Verfügung zu stellen. War es der sogenannte Küstennebel der Grund, warum er zum Schluss steigen wollte? Die NTSB bekommt unheimlich viele Bilder und Videos, unter anderem welche von einer Baseballanlage. Auf einem der Sequenzen muss der Sikorsky eigentlich zu sehen sein, ist er aber nicht. Also vergleichen sie die Bilder vom Unglückstag mit Bildern von einem Tag mit gutem Wetter. Anhand von Berechnungen, die sie nutzen, um genaue Entfernungen zu schätzen, kommen sie zu dem Schluss, dass die Sicht unter 2,4 Kilometer gewesen sein muss. Für den speziellen Sichtflug, den Ara Saboyan beantragt hatte, würden 1,5 Kilometer reichen. Aber es ist jetzt klar, 2,4 Kilometer waren es definitiv nicht. Konnte er dann überhaupt noch etwas sehen? Es scheint, als war die Sichtweite einfach zu gering. Eine Zeugin, die während der Ermittlungen befragt wurde, sagt, er wäre in eine dichte Wolkenwand geflogen. Angeblich begann die Wolkendecke auf einer Höhe von 1100 Fuß. Das kann aber eigentlich so nicht stimmen, da anhand der Daten zu erkennen ist, dass er nur auf einer Höhe von 450 Fuß flog. Die Wolken müssen also tiefer gehangen haben. Oder war es doch der Küstennebel? Durch die Lage der Berge und der Nähe zum Meer kam es in diesem Gebiet nämlich regelmäßig zu so dichten Wolken. Laut Zeugin hatte er die Wolke circa eine Minute vor dem Absturz erreicht. Wenn das tatsächlich so war, hatte der Pilot keine Sichtweite mehr. Nicht die erforderlichen 1,5 Kilometer, sondern 0 Meter. Er hätte dort nicht fliegen dürfen, da dies nur für Piloten, die nach Instrumentenflugregeln ausgebildet sind, und Ara Saboyan hatte nur ein paar Stunden als Training und durfte nur nach Sichtflug fliegen. Unfreiwillige Flüge in solche Gebiete zählen zu den häufigsten Flugunfällen nach Sichtflugregeln. Etwa 80% davon enden tödlich. War auch das die Absturzursache von November 7-2 Echo X-Ray? Eigentlich werden Piloten extra dafür geschult, dass sie nicht in solche Situationen kommen. Also stellt sich jetzt die eine Frage: Warum ist er dort geflogen? Er hätte Mayday melden müssen und vor allem die Geschwindigkeit verringern müssen. Aber er tat beides nicht. Und anhand der ADS-B-Daten sah man auch, dass er die Geschwindigkeit eher erhöhte und so die Wolken auch nicht umflog. Noch dazu hätte er die Möglichkeit gehabt, in Van Nuys zwischenzulanden und abzuwarten. Aber auch das hielt er anscheinend nicht für nötig. Mitten in einer Wolke, ohne Sicht, kann man sich nicht mehr auf seinen Sehsinn verlassen und auch erst recht nicht auf sein Gefühl. Eine Überlegung, die die Ermittler noch in Betracht ziehen müssen, ist die Frage, ob der Pilot eventuell Druck von Kobe Bryant erhalten hat. Vielleicht gerade deshalb, weil es schon die Verzögerung vor Burbank gegeben hat und Bryant gerne den Hubschrauber nahm, um eben schnell und pünktlich anzukommen und nicht im Stau zu stehen. Aus den Unterlagen der anderen vorherigen Flüge geht aber überhaupt nichts hervor, dass Bryant jemals Druck gemacht hätte. Das Einzige, was sie sich nun vorstellen können, ist, dass sich Ara Saboyan den Druck selbst auferlegt hat, und es scheint nämlich so, als wären die beiden Freunde gewesen. Bryant wollte auch immer nur mit ihm fliegen und sie kannten auch die Familie des jeweilig anderen. Ein weiterer Faktor könnte auch gewesen sein, dass er kurz vor dem Zielflughafen war, auf einer Strecke, die er schon hunderte Male geflogen ist, und sich sicher war, er würde es auch dieses Mal schaffen. Vielleicht wollte er deshalb über die Wolken steigen, anstatt einfach umzukehren. Als nächstes ist es an der Zeit, sich die Ausbildung des Piloten genauer anzusehen. Laut dem Island Express IMC Training, das er als Chefpilot selbst mitentwickelt hat, wusste er eigentlich, was er genau zu tun gehabt hätte. Geschwindigkeit drosseln, mit dem Autopiloten über die Wolken steigen und einen Notruf absetzen. Aber er hat nichts davon getan. Und die Aufzeichnungen zeigen auch, dass er nicht mit Hilfe des Autopiloten gestiegen ist. Dafür war nämlich die Steigrate viel zu schnell. Durch seine Ausbildung muss er aber gewusst haben, dass er viel zu schnell stieg. Ohne Sicht und ohne den Autopiloten ließ ihn das wahrscheinlich die Orientierung verlieren. Das zeigt auch die Aufzeichnung aus dem Tower. Gegenüber dem Lotsen sagte er noch, dass er steigen würde. Da befand er sich aber schon in einer steilen Linkskurve. In der Luftfahrt wird das Ganze Friedhofsspirale oder Todesspirale genannt. Damit es dazu kommt, müssen einige Faktoren zusammentreffen. Nämlich keine Sicht auf den Horizont oder andere Orientierungspunkte und eine Bewegung unterhalb der Wahrnehmungsschwelle, zum Beispiel die Bewegung des Kopfes. Dadurch kommt es zur Bewegung der gallertartigen Masse im Innenohr und somit zur Positionsänderung der sich darin befindlichen Flimmerhärchen, die für unser Gleichgewicht wichtig sind. Wenn man dann keine Orientierung mit den Augen hat, kann man sich nicht mehr auf sein Gefühl verlassen und genau das scheint das Problem gewesen zu sein. Wir gehen in der Geschichte nochmal ein Stück zurück. Er fliegt in die Wolkendecke und es scheint so, als wolle er eine leichte Linkskurve fliegen, weil er wahrscheinlich weiß, dass auch die Interstate dort eine Kurve macht. Dann bittet der Lotse ihn, sich über Ident zu identifizieren. Dafür muss Subayan den Blick senken und sich ein Stück zum Schalter beugen. Diese kurze Ablenkung und das Bewegen des Kopfes hat den Orientierungsverlust eingeleitet. Denn eigentlich bringt man den Piloten extra bei, dies nicht zu tun, damit genau das nicht passiert. Die Linkskurve begann so langsam, dass er wohl dachte, er würde geradeaus fliegen. Und deshalb schaute er wahrscheinlich auch nach oben und nicht vor sich auf die Instrumente. Weil auch, wenn er nur ein paar Stunden nach Instrumentenflugregeln absolviert hatte, hätten diese ihm in diesem Moment geholfen, zu erkennen, dass er nicht geradeaus flog und schon gar nicht stieg. Irgendwann war dann einfach die Neigung so groß, dass der Sikorsky den Auftrieb verlor und in den Berg krachte. Im Abschlussbericht der NTSB vom 9. Februar 2021 steht unter anderem: Beim Steigflug des Hubschraubers unter Instrumentenwetterbedingungen kam es beim Piloten zu räumlicher Desorientierung, die zum Verlust der Kontrolle über den Hubschrauber und der daraus resultierenden Kollision mit dem Gelände führte. Und es steht weiter im Bericht: Die Entscheidung des Piloten, den Flug bei sich verschlechternden Wetterbedingungen fortzusetzen, wurde wahrscheinlich durch seinen selbst erzeugten Druck beeinflusst, Reisebedürfnisse des Kunden zu erfüllen, durch das Fehlen eines Alternativplans und durch seine Neigung zur Planfortführung, die sich verstärkte, je näher der Flug dem Ziel kam. Und damit sind wir auch am Ende. Und es ist wieder einmal menschliches Versagen. Und das ist immer der Moment, wo ich drum bete und hoffe, dass wenn ich in ein Flugzeug oder in einen Hubschrauber, was auch immer, steige, dass sowas einfach nicht passiert. Weil das finde ich echt hart.
Ja, das ist auch richtig hart. Also wenn man sich mal vorstellt, dass er nur so eine kleine Ausbildung hatte für die Instrumente, sowas darf es gar nicht geben. Also auch ein Hubschrauber ist ja ein Fluggerät und also das kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich bin ja richtig schockiert jetzt.
Ja, aber es gibt auch für zum Beispiel so Cessna-Maschinen und so, darf man auch theoretisch nur nach Sichtflugregeln fliegen. Dazu gibt es noch eine Geschichte. Ich weiß nicht, ob es die nächste oder die übernächste wird, aber dazu habe ich noch einen Fall.
Ja, das wäre auf jeden Fall mal echt interessant. Aber wie gesagt, ich kann das nicht nachvollziehen. Also müsste man in beides ausgebildet sein, damit sowas eben halt nicht passiert. Aber ja, egal, ob es eine große Maschine war oder ein Hubschrauber, ist dann halt Menschen zu Tode gekommen und was sehr, sehr traurig ist.
Ja, vor allem, weil die Instrumente waren ja trotzdem verbaut. Also die sind ja in jedem Fluggerät zu finden. Und wenn er drauf geschaut hätte, hätte er zumindest sehen können, dass er eben nicht steigt. Und das finde ich halt so.
Ja, das ist für mich unprofessionell, ne? Und ja, dass man dann darauf besteht, dass er Weiterhin, nur weil es ein Freund war oder so, fliegen. Also, ich weiß ich nicht. Also, manchmal verstehe ich so
Ja,
manche Menschen nicht, aber.
das ist halt dadurch, dass es keinen Stimmrekorder und so gibt, weiß man halt nicht, wie es dann tatsächlich war. Aber die NTSB sagt halt, es ist ein Pilotenfehler
Ja, aber
gewesen.
das wäre doch mal wieder was, dass man auch da so einen Stimmrekorder oder wie auch
Ja.
immer einbaut,
Ja,
ne? So,
theoretisch
da.
müsste man das in alles, was irgendwie fliegt, mit einbauen, damit man immer irgendwie erkennen kann, was da jetzt tatsächlich in den letzten Sekunden, Minuten passiert ist. So, und die Geschichte, beziehungsweise der Fall, den habe ich nur recherchiert auf Wunsch eines Hörers. In diesem Sinne, Grüße gehen raus, du weißt, wer gemeint ist. Und jetzt sind wir auch am Ende der Story. Ich hoffe sehr, dass euch meine Recherche und die Folge gefallen hat. Ihr könnt gerne bei Instagram oder TikTok euren Kommentar dazu abgeben. Da findet ihr uns unter Transpondercode 77. Und wenn jetzt alles gut geht, hört ihr noch die besten Outtakes der Folge. In diesem Sinne, bleibt gesund. Wir hören uns in 14 Tagen. Tschüss!
Tschüss.
Der Sikorsky S76. Sikorsky, das ist ja auch witzig. Zwei weitere Teamkameradinnen und eine Basketballtrainerin. Nein, nicht ohne. In den Jahren 99 bis 2013 wurde er unter. Ohne. Dieser bestätigt das, weil die Wolken an diesem Tag schon knapp. Schon bei knapp. Das ist auch gar kein Problem, jedoch würde er ihn so lange nicht. Nicht lange. Und deshalb baten sie während einer Pressekonferenz. War es der sogenannte Küstennebel, der Grund war, warum er zum Schluss.